zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Kuschel, guten Abend.
Guten Abend.
Erlauben Sie mir, den Anfang zu machen, weil Sie derjenige sind, der gerade mit dem Buch etwas vorgelegt hat, was Teil und Gegenstand unseres Gespräches ist. Nun, wir kennen Sie, lieber Herr Kuschel, als eine Person, in dessen Brust ja immer schon zwei Seelen wohnen. Einmal die Literatur und auf der anderen Seite die Religion. Insofern überrascht es nicht, dass Ihr Weg irgendwann mal Goethe erreicht. Und doch möchte ich anfangen mit einer persönlichen Frage. Wie kam es, dass Sie sich mit Goethes westlichen Divan und sein Verhältnis zum Islam und Koran beschäftigt haben?
Ja, danke für diese zunächst einmal auch werkgeschichtliche und lebensgeschichtliche Frage. Da muss ich zunächst einmal den größeren Kontext beschreiben. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und Theologe und bin eingestiegen mit einer Untersuchung, das war meine Dissertation, über Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und danach habe ich sehr viele Untersuchungen, gerade auch zu biblischen Figuren, christlichen Figuren, biblischen Figuren in der Literatur unternommen. Also die Weise, wie Literatur große religiöse Stoffe, Figuren, Themen aufgreift, war von Anfang an Teil meines Forschungsprogramms. Hinzu kam in den 80er Jahren die Entdeckung auch der Weltreligionen, nicht zuletzt durch das Erwachen des Islam. Seit 1979, ich glaube, das sehen Sie genauso, seit der Rückkehr von Ayatollah Khomeini von Paris nach Teheran ist ja die islamische Welt nicht mehr dieselbe, noch Errichtung einer Theokratie im Iran, gerade auch in Hafiz, nicht mehr Land. Also der Islam stand neu auf der Agenda und insofern war dann auch für mich irgendwann eine faszinierende Frage, ja, wie spielt denn dann auch der Islam vielleicht in der deutschsprachigen Literatur eine Rolle? Ja? Hinzu kam, dass ich dann immer gründlicher, nachdem ich mich mit dem Islam beschäftigt habe, Koranstudien betrieben habe. Daraus ist dann ein eigenes Buch entstanden, nämlich über Abraham als gemeinsamer Vater des Glaubens von Juden, Christen und Muslimen. Also ich habe mich dann in den Koran eingearbeitet. So. Und im Zuge also dieser Auseinandersetzung mit der Frage, wie spielt denn dann auch eine Religion wie der Islam in der deutschen Literatur eine Rolle, stieß ich als erstes auf Lessing. Und habe 1998 ein Buch geschrieben, ein Buch vorgelegt über Lessing und Islam. Das heißt, vom Streit zum Wettstreit der Religionen, Lessing und die Herausforderung des Islam. Damit war schon mal ein Markstein gesetzt. Und ich merkte, ja, in der großen deutschen Dichtung sind wirklich noch Schätze da, die ungehoben sind. Ja, die großen deutschen Dichter machen uns vor, wie man sich eben mit einer ungeheuer komplexen Religion wie dem Islam konstruktiv auseinandersetzt, jenseits von Polemik, jenseits von Stereotypen. Und dann ergab sich ganz organisch aus diesem Versuch, also aus diesem Lessing-Buch, dann der weitere Schritt zu Goethe und Islam. Denn ich hatte zwei große Entdeckungen in der Forschungsliteratur gemacht, die mich bis heute prägen und die mir schiere Bewunderung abnötigen. 1988 erschien das Buch der großen alten Dame der Goethe-Forschung, Katharina Mommsen, Goethe und die arabische Welt. Ein überlegenes Quellenwerk einer Frau, die ein Leben lang Goethe-Forschung betrieben hat und da die Summe ihrer Forschungen zu Goethe, Orient und Islam vorgelegt hat. Ein Thema, das notorisch vernachlässigt worden war in der Goethe-Forschung. Und sie hat da wirklich Türen geöffnet, Erkenntnisse produziert. Das war das eine. Und gleichzeitig etwas später erschienen die beiden Kommentare zum westöstlichen Divan. In der Frankfurter Ausgabe und in der Münchner Ausgabe. Und die Frankfurter Ausgabe, der Divan-Kommentar ist von Hendrik Bierus, einem Münchner Komparatisten damals. Und in der Münchner Ausgabe ist der Kommentar von Karl Richter und Katharina Mommsen. Und die haben wirklich die Kommentierung dieses ja sehr sperrigen und auch zunächst mal fremd erscheinenden Werk des Westerseger Divan von 1819, ich sag's jetzt mal etwas emotional, in schwindelerregende Höhen getrieben. Also die sind wirklich jeden einzelnen Hinweis nachgegangen. Also ein ungeheuer profundes Kommentarwerk zu diesem Schlüsselwerk von Goethe. Ja nun, das habe ich dann natürlich gründlich studiert, lieber Herr Karimi, wie es so meine Art ist. Ja. Und irgendwann entstand der Gedanke, das ist in Ergänzung meines Lessing-Buches ja dann der zweite Schritt. Ich hatte da die Goethe-Forschung vor Augen, habe sie bewundern gelernt, habe mich dann intensiv dann eben auch mit dem Divan also befasst. Und ich dachte, das ist noch einmal eine Herausforderung, ja. Also Goethe in diesen Diskurs einzubringen, der uns zeigt, wie man sich mit einer so komplexen Kultur wie Orient und Islam neu und konstruktiv auseinandersetzen kann, nicht? Also das ist ein bisschen der Hintergrund, dass Sie sehen, so ein Buch schreibt man ja nicht mal eben kurz, sondern hat eine lange, lange Vorgeschichte und ein lange, langes Interesse, ja.
Erlauben Sie mir noch eine Frage. Können Sie uns einfach einen Blick in Ihre Studierzimmer von Karl Josef Kuschel geben? Wie macht man so etwas eigentlich? Also wie haben Sie, Sie haben das Programm schon immer gehabt, von Lessing schon und jetzt angetrieben, irgendwann mal steht Goethe auf Ihrer To-Do-Liste. Und dann haben Sie es. Wie haben Sie das eigentlich bewältigt? Denn wenn man einen Blick in das Buch werft und überhaupt sich etwas mit dieser Forschung auskennt, Sie haben Frau Mommsen und andere genannt, das ist aber auch eine schier endlose Forschungsliteratur, die nach sich zieht. Es ist nicht nur Goethe-Forschung, sondern es ist auch überhaupt westöstlicher Divan, Koran, Hafiz-Rezeption. Es wuchert sozusagen krebsartig, eine wirklich ein schwieriges Feld. Wie macht man das? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich im Koran dann gut auskenne. Also es war, schauen Sie, ich wurde ja in meinem Tübinger Theologiestudium, auch von der Generation meiner Lehrer, nie aufgefordert, die große Urkunde des Islam zu studieren. Also Koran kam nicht vor. Aber als dann der Islam eine Herausforderung wurde, merkte ich, welche Defizite ich hatte und dass ich das gründlich studieren musste. Ich hatte den Ehrgeiz dann, als ich das Abraham-Buch schrieb, 1994, mich im Koran so auszukennen, wie ich glaube, im Neuen Testament mich auskennen zu können. Das war mein Ehrgeiz. Ich wollte das gründlich studieren. Und das war natürlich die Voraussetzung, zum Beispiel Spurenelemente im westöstlichen Divan zu erkennen, was den Koran betrifft. Also das, da konnte ich sozusagen auf eigene Forschung zurückgehen. Und dann gehört es, ach, lieber Herr Karimi, nicht wahr, wie schreibt man ein Buch, in dem man begeistert ist von der Idee, ja? Man schreibt ja nicht ein Buch um des Buches willen. Ich musste ja nicht noch ein Buch schreiben. Ich hatte genug bewiesen, dass ich das wissenschaftlich kann. Aber man ist dann gepackt von einer Idee. Goethe und Islam. Das war für mich eine völlig neue Entdeckung. Und wenn er, ja, der größte deutsche Dichter, uns da die Augen geöffnet hat für diese Welt des Islam, den Koran gründlich studiert hat, sogar Exzerpte aus dem Koran gemacht hat, ein Drama über Mohammed, den Propheten, schreiben wollte und dann sich durch einen persischen Dichter namens Hafiz im Jahre 1814 anregen ließ und dann ein Dialog, ja, das hat mich so fasziniert, das wollte ich gründlich wissen. Und dann ist es wirklich eine Frage der ganz Konzentration am Schreibtisch, um das dann zu vollenden. Und bin gründlich an diesem Thema geblieben, aufgrund dieser Quellenwerke. Ich wollte ja keinen neuen Beitrag zur Goethe-Forschung leisten, das wäre ja erstens anmaßend und war auch gar nicht nötig. Sondern ich wollte die von der Goethe-Forschung zur Verfügung gestellten Daten und Erkenntnisse in einen größeren sozusagen interkulturellen und interreligiösen Kontext einbringen. Ja? Und denn niemand von Ihnen studiert ja zunächst einmal die Kommentare zum Divan. Aber wenn Sie wissen wollen, was Goethe zum Koran sagt, dann muss man das bündeln, dann muss man das konzentrieren, muss man das transparent machen. Und das ist meine Aufgabe, denke ich, als Literaturwissenschaftler und Theologe, die von der Goethe-Forschung arbeiten, Ergebnisse jetzt in einen größeren Diskurs zu überführen.
Ich glaube, wir sind auch da bei dem Aufbau des Buches ein Stück weit zu sehen. Ihr Buch, soweit ich es erkennen konnte, hat vier Elemente, die wesentlich sind. Zum einen haben Sie die Islam, Koran relevanten Texte von Goethe selbst zusammengestellt und das am Anfang des Buches damit sozusagen auch geprägt, dass wir im ersten Teil direkt Goethe lesen dürfen und jene Stellen, die nicht nur aus seiner Poesie, Prosa, aber auch seine Briefe und andere Zeugnisse auch dokumentiert sind. Zum anderen gibt es einen Kommentarteil, das ist eigentlich das Herz des Buches, und worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und dann am Ende auch mit einem Epilog haben Sie auch versucht, sagen wir, eine Bilanz zu ziehen, aber auch die Aktualität von dieser Forschung noch einmal eng zu führen, worauf wir am Ende bestimmt noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es noch ein anderes Element, nämlich die Kalligrafien an diesem Buch. Können Sie vielleicht zunächst was dazu sagen?
Zu den Kalligrafien sehr gerne, denn auch eines der mich beglückenden Begegnungen im Raum der Kunst war Dimit Shahid Alam, einem aus Pakistan stammenden Künstler, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und, glaube ich, zu den begnadetsten Kalligrafen seiner Generation gehört. Er hat dieses Buch dann, als ich ihm von diesem Projekt erzählte und weil er selber schon Kalligrafien zu Goethe-Sprüchen, Versen gemacht hatte, war er bereit, sich zu beteiligen an diesem Projekt. Er war selber von Goethes ungemein angeregt, übrigens durch seine beiden Lehrerinnen, Annemarie Schimmel und Katharina Mommsen, denen er in Pakistan begegnet ist. Deshalb verehrt er diese beiden großen alten Damen sozusagen der Forschung und natürlich auch der Islamwissenschaft und der Goethe-Forschung. Also er wollte sich beteiligen. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Denn es gibt noch einen Sachgrund. Goethe hat selber kalligrafiert. Das war natürlich eine völlig neue Entdeckung aus dem Nachlass. Meine Damen und Herren, haben wir viele Dokumente, wo Goethe selber Schreibübungen gemacht hat. Er selber konnte weder Persisch noch Arabisch. Aber als er sich so tief in den Divan eingearbeitet hat und auch die Welt des Hafis eingearbeitet hatte, merkte er doch, dass die arabische Kalligrafie etwas ganz Besonderes ist. Und er äußert sich dazu auch theoretisch. Und er übt das. Er setzt sich wirklich nochmal auf die Schulbank und bei einem Orientalisten, die er in Jena, an der Universität Jena zur Verfügung hatte, geht er nochmal sozusagen auf, macht er Schreibübungen. Denn er wollte zumindest den Geist dieser Sprache oder den Körper dieser Sprache nachvollziehen, nachdem er das nicht sprechen konnte, aber sah er eine Möglichkeit, sozusagen auf diese Weise in die Körperlichkeit, die geistige Körperlichkeit der arabischen Sprache hineinzukommen. Dazu können Sie unendlich viel mehr sagen, da frage ich Sie auch nachher dazu, denn er merkte, und das hat mir dann Shahin Alam erklärt, mit einem Goethe-Zitat: Was ist das Besondere der arabischen Kalligrafie und warum kann man das in anderen Sprachen nicht so machen wie in der arabischen Schrift? Wenn ich es richtig verstanden habe, und das kommt aus diesem Goethe-Wort auch zum Ausdruck, Sie können die Buchstaben im Arabischen so ineinander schieben, dass sie gewissermaßen ein Geflecht bilden, das macht ja die Faszination aus, ein Geflecht, und trotzdem bleibt die Individualität des Buchstabens noch erhalten. Ja, so habe ich das verstanden. Und so macht er das natürlich auch in seinen Kalligrafien. Das können Sie in keiner anderen Sprache. Wenn Sie das im Deutschen machen, geht die Bedeutung des Wortes oder des Buchstabens verloren. Ja, aber im Arabischen kann man das machen. Daher diese wunderbares ineinander geflochten sein und verschmolzen sein der arabischen Buchstaben. Und die denken, das ist zunächst einmal völlig aufgelöst. Ja, wer versteht das noch? Aber jeder Kenner der arabischen Sprache kann das lesen. Und das fand ich einfach faszinierend. Und Shahid Alam hat dann 15 seiner Kalligrafien diesem Buch mitgegeben. Das sind zum Teil Koranverse, die er kalligrafiert hat, also immer in der arabischen Schrift. Und auch Goethe-Verse. Also einer der schönsten ist natürlich, und einer meiner Lieblings, Vierzeiler: Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Ne? Oder auf dem Cover ist dieses wunderbare Gedicht von Goethe, das Pfauenfedergedicht. Ich sah mit Staunen und Vergnügen eine Pfauenfeder im Korane liegen. Ein wunderschönes Gedicht. Das werden wir vielleicht noch hören im Laufe des Abends. Also kurz kurz und gut, das Angebot von Shahid Alam traf ja sozusagen einen Kern auch von Goethes Auseinandersetzung mit dem Orient und mit der Kultur des Orients, kann man sagen. Und auch das ist irgendwo irgendwie ein Anstoß gewesen, nicht? Also wir sehen ja in dem 65-jährigen Goethe, als er den Divan in die Hand bekommt von Hafiz, plötzlich einen Lernenden, ja, nicht nur einen Reisenden, sondern auch einen Lernenden, der der Meinung ist, ich muss mich nochmal sozusagen, muss meine Schulaufgaben machen. Ich muss in diese Geschichte dieser ungeheuren Kultur, 2000-jährigen Kultur, ja schon vorislamisch und dann islamisch, muss ich neu eindringen, indem ich einfach die Grundlagen mir erarbeitete. Und ich fand das einfach, ich will jetzt nicht zu pädagogisch werden, aber ich fand das einfach vorbildlich. Ja, ist und vor allen Dingen vergleiche ich das ja mit unserer Zeit immer. Wo stehen wir denn, wenn wir sehen, wie ein Mann wie Goethe sich intensiv noch im Alter wirklich um die Komplexität einer Kultur bemerkt hat? Wo stehen wir denn? Sind wir in derselben Weise bereit, uns zu öffnen, nicht mal für diese Kultur? Also in diesem Sinne ist die Kalligraphie ein wichtiger Bestandteil des Buches, und zwar nicht nur als Ornament, nicht nur als Schmuckstück, sondern auch als Ausdruck einer Wahrnehmung der orientalischen Kultur in ihrer Schönheit und in ihrer Sinnlichkeit. Beides ist ganz wichtig.
Würden Sie dann erklären den Umstand, dass gerade dies nicht in der Gesamtausgabe von Goethe aufgenommen wird? Es gibt ja Gedichte auf dem westlichen Divan, wo drauf mit Goethes Hand ein koranischer Vers oder so etwas auch geschrieben wurde. Ja. Aber all das wird als dekorativ wohl abgetan, oder warum?
Ja, nein, er hat die Erstausgabe des Divan wohl zu unterscheiden von 1819, wohl zu unterscheiden von der Ausgabe Letzter Hand von 1829, wo er den Divan textlich noch etwas ergänzt hat, aber das kalligraphische Programm weitgehend zurückgefahren wurde. Nein, er hat allergrößten Wert darauf gelegt, dass auch die arabische Schrift mit zur Ausstattung gehörte und dass auch der Titelkupfer in der Ausstattung des Buches wirklich diese ost-westliche Verschränkung, nicht? Also der östliche Divan des orientalischen Verfassers heißt sozusagen der kalligrafierte Titel, also auf dieser Ausgabe. Er legte also allergrößten Wert darauf, dass es wirklich ein Ineinander der Kulturen ist, ein dialogisches Ineinander, nicht eine Identifikation, aber ein dialogisches Ineinander. Deshalb hat er auch die 12 Bücher des Divan immer mit dem persischen Namen versehen. Hafiz Nameh ist das Buch Hafiz, nicht? Und im Buch des Paradieses und so weiter und so weiter. Also er legte da größten Wert drauf, dass man sich auch wirklich dann mit dieser Kultur dann auch beschäftigt, sie überhaupt mal wahrnimmt und auch in ihrer Schönheit gelten lässt.
Wir haben vorhin über sozusagen darüber gesprochen, wie kamen Sie zu diesem Buch, zu diesem Projekt, und Sie sagten, man muss Leidenschaft haben, man muss eine Hingabe haben. Und während Sie das sagten, konnte ich das Strahlen in Ihren Augen erhaschen.
Ja, das ist so. Ja,
kommen wir von Kuschel zu Goethe. Ja. Was brachte sozusagen Goethe dazu, sich ausgerechnet mit dem Islam, mit dem Koran zu befassen?
Ja, da müssen wir zwei Phasen unterscheiden. Der ganz junge Goethe, also der Goethe, den man dann in die Epoche Sturm und Drang einordnet. Also denken Sie an Götz, denken Sie von 1773, denken Sie an Werther 1774. Kommt in dieser Zeit, übrigens angeregt durch Herder, stößt auf die Prophetenbiografie und auf den Koran. Er studiert die schon als 23-Jähriger, macht sich Exzerpte und beginnt in dieser Zeit mit Dramenprojekten, die zum Teil ausgeführt wurden, wie der Götz, aber zum Teil liegen blieb. Also zum Beispiel ein Drama über Julius Caesar hatte er vor. Und dazu gehört auch ein Dramenprojekt über den Propheten Mohammed, Mahomet genannt in der damaligen Zeit. Was hatte er erkannt? Nicht nur, dass der Koran ein Offenbarungsbuch ist, das vor allem die Präsenz Gottes in der Schöpfung preist, Daher die Exzerpte, die wir von Goethes Hand haben, übrigens der einzige Dichter in der deutschsprachigen Literatur, von dem wir Exzerpte aus dem Koran haben. Das haben wir von Herder nicht, das haben wir von Lessing nicht, haben wir von Wieland nicht, aber von Goethe haben wir das, immerhin. Also er nahm das, er war so fasziniert von dieser Lektüre, dass er sich Verse notiert hat. Und die meisten Verse betreffen die Präsenz Gottes in der Schöpfung. Also wohin du dich auch wendest, wunderbarer, einer dieser Verse aus dem Koran, wohin du dich auch wendest, Gottes Antlitz ist da. Ja? Daher ist ja auch dieses von mir zitierte Vierzeiler, Gottes ist der Orient, Okzident, unser, sehr stark koranisch durchtränkt, sozusagen von der koranischen Allpräsenz Gottes. So, und in dieser Zeit, warum war er an solchen Figuren interessiert, wie Cäsar und dann Mahomet? Das war die Geniezeit. Nicht war der Sturm und Drang. Also er wollte Figuren darstellen, die diese so Kraftnaturen sind, wirkmächtige Figuren. Daher in dem Mahomet-Drama, das er entworfen hat und von dem wir einige Szenen hat, stellt er den Propheten dar als jemand, der mit ungeheurer Kraft die Menschen mitreißt. Daher dieses Stromgedicht. Nicht wahr? Das, was wir noch aus diesem Mahomet-Projekt haben, ist ein Stromgedicht. Also ein Strom, der sich aus kleinen Anfängen immer weiter steigert und alle Wasser mitreißt bis zur Vollendung sozusagen im Schöpfergott. So, also das war so die Idee, so Kraftnaturen, nicht wahr? Genies, also groß, wirkmächtige Gestalten der Geschichte herausarbeiten. Da hatte er keine Hemmungen, denn Mohammed war in seiner Zeit, wie der Islam, eine Teufelsfigur. Nicht? Denken Sie daran, als er in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, als er den Islam entdeckte, hatten wir den vierten Türkenkrieg des Osmanischen Reiches mit den Türken. Es gab dann fünf davon. Eine ständige Auseinandersetzung mit noch der sogenannten osmanischen Gefahr, mit der Türkengefahr und mit den entsprechenden Abwehrreaktionen von Seiten, vor allen Dingen der Kirchen, gegen den Islam als Teufelsreligion, nicht wahr? Die man bekämpfen musste. Goethe macht sich davon völlig frei. Sondern er sieht eben in dieser Prophetengestalt eine wirkmächtige Gestalt, die ihn interessierte, die ihn faszinierte. Aber er hat dieses Projekt nicht vollendet, wie der andere Projekte ja auch nicht vollendet hat, also etwa das Cäsar-Drama etc. Aber da merkt man, da ist ein neues, waches Interesse da für diese außerchristlichen Kulturen, außerkirchlichen sozusagen Prophetengestalten, die Goethe einfach faszinierend findet. Und dann ruht das Projekt, ne, 70er Jahre ruht das Projekt, er geht, dann kommt der Götz, 73, 74 Werther und 75 dann Weimar. Nicht? Seit 75 ist er ja in Weimar. Und da ruhen diese orientalischen Projekte und er kommt darauf zurück im Jahre 1814, interessanterweise, 40 Jahre später, in seinem Dichtung und Wahrheit. Da schildert er, interessanterweise, Herr Karimi, schildert er sozusagen seinen Leserinnen und Lesern im Dichtung und Wahrheit, 1814, im dritten Band, schildert er dieses Mahomet-Projekt. Ja, er gibt genaueste Rechenschaft darüber, dass er damals ein Mahomet-Drama schreiben wollte und wie das aussehen sollte. Das ist jetzt wieder eine eigene Story. Aber er hatte dann plötzlich, hatte dieses Projekt nicht vergessen. Und dann eben die Begegnung mit Hafiz. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Goethe ist im Mai 1814 in Bad Berka zur Kur. Hat man Zeit, nicht wahr? Da beschäftigt man sich mit allen möglichen Sachen. Und da bekommt er durch seinen Tübinger Verleger Cotta, der mittlerweile sein Verleger war, der seine Werkausgabe gemacht hat, bekommt er die zweibändige Übersetzung des Divan von Hafiz in die Hand. Der Übersetzer war der große österreichische Orientalist Josef von Hammerpurgstall. Und sofort springt der kreative Funke über. Er merkt, das ist ein Dichter, tief getränkt in der islamischen Spiritualität, Kultur, in der islamischen Tradition, der aber eine große innere Freiheit hat. Mit dem trete ich in einen Dialog. Deshalb nennt er ihn ja seinen geistigen Zwilling. Das ist unglaublich, wie er den dann, denn er weiß, und jetzt wieder zum Thema Koran, Hafiz ist kein Name. Der Name des Poeten ist Mohammed Shamsuddin. Hafiz ist ein Titel. Für denjenigen, der den Koran auswendig kennt. Also im Gedächtnis bewahrt, heißt, glaube ich, die wörtliche Übersetzung. Also mit anderen Worten, da erweckt durch diesen Hafiz angestoßen, merkt er, ach, ich muss mich jetzt wieder neu mit dem, was ich als Jugendprojekt hinter mir gelassen habe, mit diesem Projekt wieder neu befassen und dann, mittlerweile waren andere Koranausgaben erschienen, Koranübersetzungen, mittlerweile einiges an koranischer Forschungsliteratur, und Hafiz erweckt in ihm ein neues Interesse, ein verjüngtes, sozusagen revitalisiertes Interesse an der großen orientalischen Kultur. Sie sind ja auch so eine Art Hafiz, ne, oder?
Für Arme.
Ja, ich meine, Sie haben den Koran übersetzt, ne? Und kennen doch das eine oder andere auch auswendig, nicht? Und
ja, durchaus. Schauen Sie, was mich dabei interessiert, was würden Sie sagen, gerade dieses Interesse für Hafiz oder sagen wir seinen Zugang, den er natürlich ursprünglich als Dichter auch im Koran entdeckt, seine koranische Liebe, aber auch Verständnisdrang, schwappt sozusagen auf Hafiz über, und dann entdeckt er, dass Hafiz nicht irgendein Dichter ist, sondern der Dichter seiner Zeit und überhaupt vielleicht der klassischste Dichter persischer Literatur überhaupt, aber zugleich einer der schwierigsten Dichter, den wir kennen. Ja. Also er ist nicht ein Dichter, den man einfach dessen Werk auch auf Persisch einfach aufschlagen würde, lesen und verstehen würde. Hafiz ist sehr verschlungen. Hafiz ist durchdrungen von Metaphern und Sprachbildern. Hafiz spricht auch in einer Chiffrensprache. Ja. Er kritisiert seine Zeit, die unterschiedlichen Islamverständnisse seiner Zeit. Er ist gegen den versteinerten Dogmatismus, aber zugleich zu einem verwässerten, verweichlichten Spiritualismus. Hafiz ist einer, der immer zwischen den Stühlen sitzt, mit allen zu kämpfen hat. Aber dass gerade er für Goethe zu so einer, zu einem Dialogfigur wird, zu einer eröffnenden Figur wird. Meine Frage wäre, was ist der Unterschied von so einem Islamzugang von einem anderen?
Ja, also ich habe ja im Buch unterschieden, dass wir im Spiegel von Goethe drei Islams bekommen. Drei ganz verschiedene Zugänge des Dichters, also zu dieser islamischen Tradition. Das eine ist eben das religionsgeschichtliche, religionsvergleichende, nicht? Also er hat seine Schulaufgaben wirklich gemacht, um sich ein komplexes Bild von dieser Tradition anzueignen. Das andere nenne ich das mehr partiell identifikatorische, da werden wir vielleicht noch drüber reden, welche Elemente aus dem Koran hat er denn sozusagen rezipiert und welche waren ihm sehr nahe, also nicht aus dem Koran, sondern aus der islamischen Tradition. Und das andere ist ein spirituelles Verständnis des Islam, da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, welchen Islam hat er bei Hafiz gemeint gefunden zu haben, sagen wir mal so. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich über die Komplexität dieses Dichters, den wir heute kennen und über den Sie ja auch gearbeitet haben, im Klaren war. Er war natürlich sehr, sehr stark abhängig von den Ausführungen von Hammer Purgstall in der Einleitung zu seiner Divan-Übersetzung. Da sah er immerhin, Hafiz ist auch in einer krisenhaften Zeit ein Dichter gewesen, er musste tapfer durchhalten. Er war auch ein verketzter Dichter, je nach Herrscher, da in Shiraz, wo er ja gelebt hat und auch noch gestorben ist, wechselten die Herrschaftsformen, die einen haben ihn gefördert, die anderen haben ihn unterdrückt, etc. Das hat ihn interessiert, ja. Sozusagen die Krisenfigur, wie steht man Krisen durch? Warum hat ihn das interessiert? Ja, weil er selber 1814 25 Jahre französische Revolution und ihre Folgen vor sich hatte, nicht? Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, ja, flüchte du im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten. Er wusste schon, was eine zerrissene, zerklüftete, kriegerische Zeit bedeutet. Und da sieht er in Hafiz einen jemand, der das auch erlebt hat, der aber auch durchgestanden hat. Und zwar in einer Weise, die ihn immer wieder verblüfft hat, mit Heiterkeit, mit innerer Freiheit. Ja, viele dieser Gedichte im Divan spielen ja in Schenken, in Wirtshäusern, preisen die Liebe, sogar die Knabenliebe etc. So fragt er sich, wie kommt das bei einem, der tief in der koranischen Tradition verwurzelt ist, wie kann der diese Freiheit haben? Und natürlich entsprechend natürlich Ketzervorwürfe zu sich nehmen. Deshalb fängt er das Buch Hafiz im Divan an mit den ganzen Ketzerverurteilungen. Ne? Der Deutsche dankt, drei Gedichte über den Fetwa. Also er wusste genau, was Hafiz widerfahren ist. Aber diese innere Freiheit hat ihm imponiert. Dass man das Sinnliche ins Übersinnliche überführen kann. Und dass es kein Gegensatz ist zwischen gewissermaßen Trunkenheit, die man durch Weingenuss erlebt, und Trunkenheit im Göttlichen. Das geht bei Hafiz ja immer ineinander über. Und das macht ja auch das Raffinierte bei ihm aus.
Ich würde sogar bei Hafiz sagen, dass er nicht nur das Sinnliche ins Übersinnliche überführt, sondern sein Standpunkt ist gerade das Übersinnliche ins Sinnliche.
Ja, ja.
Das heißt, er trinkt nicht deshalb Wein, damit er berauscht sozusagen Gotteserfahrungen, sondern gerade umgekehrt.
Ja.
So. Das ist sozusagen eine ganz eigene, immanente Erfahrung göttlicher Wirklichkeit, die im Dichten und im Dasein Hafiz dann auch zum Ausdruck
kommt. Und das hat ihn also sozusagen am Islam angezogen. Also sozusagen zwei Motive. Erstens, die nach islamischer, also nach koranischer Theologie, ist die ganze Schöpfung durchtränkt von göttlicher Energie. Überall, wo du dich hinwendest, ist Gottes Antlitz da. Also die ganze Schöpfung ist durchwirkt durch göttliche Energie. Viele haben das auch mit Goethes Pantheismus in Verbindung gebracht, der ja schon sehr früh da, im Werther ja schon da ist. Aber das ist nicht Pantheismus. Das ist Weltliebe aus Gott, ja. Nicht Weltliebe ohne Gott, sondern er prägt ja dann im Meisterroman das Schlüsselwort seiner Spätzeit, Weltfrömmigkeit. Und diese Weltfrömmigkeit findet er auch bei Hafiz. Deshalb preist er ihn so, Arm in Arm, nicht weil will er mit ihm durch die Welt gehen, weil er eben das nicht gegeneinander ausspielt, was die Orthodoxen und Ketzerriecher ja immer gegeneinander ausspielen, das Heilige gegen das Profane. Ja, das Heilige ist eine Sonderwelt. Man muss sich von der Welt frei machen, man muss die Welt verachten, man muss die Welt verleugnen. Und da sieht er bei Hafiz einen Partner aus dem 14. Jahrhundert, der genau diese Grenze, dies ineinander vertreten hat, das Sinnliche und Übersinnliche, nicht? Also sozusagen Geist, Schöpfung und Geist gegen ineinander über. Und deshalb kann er ihn preisen. Er holt ihn ja sogar in manchen Gedichten, schreibt ihm eine Rolle zu, nimmt einen Dialog mit diesem Hafiz auf. Ja? Du Hafiz, ne? So hast du auch getan, wir fangen es von vorne an, schreibt er. Ne? Also als sei er ein Partner, hier und jetzt. So beeindruckt war er von ihm. Ja, dass er ihn so verlebendigt, vergegenwärtigt, holt ihn aus dem 14. Jahrhundert in seine Zeit und beginnt ein Gespräch mit diesem Poeten, weil er hat ihn geliebt, anders ist das nicht zu erklären. Ja, er hat ihn wirklich geliebt und hat sich durch seine Gedichte eben inspirieren lassen. Hinzu kommt ja noch, lieber Herr Karimi, wenn Sie die Hamburg-Purgstallsche Übersetzung lesen,
Gott bewahre.
Ja, Gott bewahre. Da müssen Sie schon Goethe sein, um was daraus zu machen. Ja. Das ist so steif, das ist so zum Teil hölzern übersetzt. Ich meine, er hat halt versucht, nicht wahr, das so irgendwie zu verdeutschen. Ohne natürlich die Schönheit und Kraft natürlich der persischen Poesie des Hafiz natürlich. Aber Goethe verwandelt das. Ich würde mal sagen, gegenüber dieser deutschen Verdeutschung, er ist der Midas. Er ist der Midas der Poesie. Er macht aus dieser steifen, hölzernen sozusagen Übertragung, macht er unsterbliche Gedichte. Ja, also und unter seinem Zugriff verwandelt sich gewissermaßen das steife Deutsch, nicht mal der Hammer-Purgstahlschen Übersetzung, in geniale Verse.
Ja, in der Tat, das kann ich bestätigen. Schauen Sie, einer der Punkte, die ich bei Ihnen sehr schätze, unter anderem ist, dass Sie immer vor Verklärungen warnen, dass Sie selbst in Ihren Werken immer bemüht sind, immer dann, wo man sozusagen ein bisschen ins Schwärmerische hineintappt, was bei mir oft der Fall ist, dass Sie dort Rationalität hineinbringen, kritisches Bewusstsein hineinbringen. Das, lassen Sie uns das bei diesen drei Islamverständnissen in Bezug auf Goethe noch einmal ins Gespräch zu bringen. Denn mir scheint es, als jemand, der so ein bisschen mit diesen Sachen auch zu tun hat, dass in allem er eigentlich nicht wirklich bewandert ist. Also selbst seine religionswissenschaftliche, religionsgeschichtliche Auseinandersetzungen, islamwissenschaftliche, bleiben natürlich unglaublich amateurhaft. Also zunächst einmal, er kann weder Arabisch noch Persisch. Er redet sehr viel über Hafiz, schreibt ein Buch. Das müssen Sie sich vorstellen, wenn man sich in Shakespeare verliebt, aber nicht Englisch kann. Und dann noch ein Gegenbuch, so ein Dialogbuch zu Shakespeare oder zu Pindar oder zu Homer schreibt, ohne Griechischkenntnisse, das würden wir schon mit Vorsicht genießen. Das tut er. Und er tut es mit einer Genialität, dass wir am Ende sozusagen noch Jahrhunderte danach ihm mit Respekt begegnen. Das ist außer Frage. Aber auch sein faktisches Wissen vom Islam, von koranexegetischen Traditionen, vom koranischen Bewusstsein, vom Leben des Propheten, all das bleibt natürlich zufällig durch jene Literaturen, die dort im Umlauf sind und heute eigentlich kaum rezipiert werden, weil sie einfach für den Stand der Forschung schon lange überholt sind. Das ist sozusagen sein Bild vom Islam. Insofern müsste man eigentlich dies in gewisser Weise schon relativieren, um nicht auch den Eindruck zu erwecken, dass er das Wahre am Islam erkennt und den Echten, den es kaum so gibt, sondern vielmehr er hat natürlich etwas gesehen, was erstaunlich ist. Wenn man die Lage seiner Forschung betrachtet, die Literatur, was er da vorhanden hat, vor diesem Hintergrund ist es schon beeindruckend, wie er das Wesen der Dinge dennoch genial erfasst. Aber faktisch ist das natürlich schon, wenn man heute jemanden sehen würde, und heute wird viel über den Islam und über den Koran geredet, jeder von uns hat eine Meinung dazu, das ist gut. Aber das sind wir die Meinung auch noch häusern. Das ist, glaube ich, weniger gut, weil es einfach nicht faktisch geprägt ist, sondern einfach von irgendwelchen Meinungen oder anekdotischen Evidenzen, die man sonst sich zum Besten gibt. Daher scheint mir dies schon eigenartig zu sein. Und zweitens auch das dritte Element, was Sie als das spirituelle Moment sehen, das eigene. Auch dies ist gerade sehr schwierig, weil er verkürzt natürlich vieles, auch in seiner Koranstudien. Das haben Sie auch in dem Buch kurz erwähnt. Also er bezieht sich sehr auf diese Paradiesbilder und verblendet eigentlich die Höllensprachbilder, die unheimlich interessant wären, auch für ihn, die beiden sozusagen in einen Dialog zu bringen. Denn das sind ja auch nur Sprachbilder. Ich glaube auch nicht, dass ein Paradies aus irgendwelchen Gärten besteht, worunter Bäche fließen. Das wäre für mich grauenhaft. Champions League Finale, das wäre, und zwar sozusagen in periodisch, das wäre so etwas wie Paradies. Das heißt, das sind natürlich Sprachbilder für Menschen, die in einer sehr trockenen Gegend leben. Das ist Wüstenlandschaften, für sie ist natürlich Paradiesgärten. Ja. Das ist klar.
Aber Sie weisen auf einen wichtigen Zucker, an dem ich ja auch im Buch selber keinen Zweifel gelassen habe. Also man kann es auf die Formel bringen, Goethes Wahrnehmung des Islam, auch des Koran, ist sehr selektiv, nach seinen eigenen Interessen gefiltert sozusagen. Schon in den Koran-Exzerpten von 1772, also das 23-Jährige, die ich erwähnt habe, ist auffällig, was er rezipiert und was er nicht rezipiert. Also er rezipiert weder die höllentheologischen Aussagen des Koran noch die legalistischen Aussagen des Koran. Das hat ihn nicht interessiert. Auch später kommt er darauf nicht zurück. Er schreibt zwar ein hinreißend, sozusagen bezauberndes Buch des Paradieses, wo er die islamischen Paradiesvorstellungen in der klassischen Form immer natürlich mit unter Koranbezug aufnimmt, aber die Gegenseite, die es ja im Koran auch gibt, und zwar von Anfang an gibt, von den ersten, nämlich die Androhung oder die Warnung vor der Hölle, natürlich von den Höllenstrafen, und da ist ja der Koran nicht kleinlich, nicht? Wie wir wissen, was die drastische Bildersprache angeht. Und vor allen Dingen fällt auf, dass der ganze legalistische Teil des Koran auch, das hat ihn nicht interessiert. Das ist was für Muslime sozusagen, würde er sagen, das hat ihn nicht interessiert. Also insofern müssen wir immer vorsichtig sein. Goethe ist insofern für mich sozusagen ein Anstoß, eine Herausforderung, sich überhaupt mit dieser Tradition auseinanderzusetzen und wirklich beginnen, den Koran so einfach mal zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen, aber natürlich in seiner ganzen Vielfalt und Komplexität. Hinzu kommt die Äußerungen, die er macht im Prosateil zum Koran. Vorhin wurde schon eines zitiert. Also, da heißt es, ein Zitat daraus, also so wiederholt sich der Koran Sure für Sure, Glauben und Unglauben teilen sich in Oberes und Unteres, Himmel und Hölle sind den Bekennern und Leugnern zugedacht, nähere Bestimmung des Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer christlicher Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tautologien, also Wiederholungen, bilden den Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von neuem anwidern, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt. Es gibt noch eine ähnliche Stelle, wo er auch so Einschränkungen macht. Aber natürlich als Goethe-Interpret hätte ich natürlich gerne gewusst, was hat ihn angewidert? Ja, was hat ihn angewidert? Oder wo war er befremdet auch von koranischen Aussagen etc.? Darüber schweigt Goethe. Nicht? Also der tut uns nicht den Gefallen, also mit anderen Worten, das, was wir sagen, wird eine gründliche Auseinandersetzung, also auch mit viel der Vielstimmigkeit des Koran uns auseinanderzusetzen, also uns zu bieten. Ich glaube, da würde er sagen, das ist nicht meine Aufgabe als Dichter. Ich nehme das auf, ja, was ich sozusagen in meine Sprache, in meine Welt verwandeln kann. Habe keine religionswissenschaftliche Vollständigkeit geplant. Das ist eine Grenze, das muss man also wirklich sehen. Das würde ich auch sozusagen kritisch zugestehen. Hinzu kommt natürlich, wie gesagt, dass er über das Buch des Paradieses wunderbare Verse machen kann, aber die Schattenseite, die Hölle, die Höllenpredigt oder des Propheten beiseite lässt. Ja. Mhm.
Scheint mir schon sehr bemerkenswert, dass er das, was er nicht beachtet, dass Sie nennen das Legalistische, sagen wir normstiftende Verse im Koran, das ist aber auch ziemlich marginal im Koran. Mhm. Also insgesamt dürfte es 8% sein.
Richtig, das wissen die wenigsten, weil sie immer wieder sich nur diese Verse rauspicken und sagen, das ist ja schrecklich, da Hand abhacken und die Ehegesetzgebung und so weiter und so weiter.
Das ist höchstens 5-8%, wenn man die Wiederholung mitrechnet, aber sind 92% des Korans im Grunde genommen der Geist, den Goethe in Anspruch nimmt und auch bestimmt. Und zum anderen, um einen ganz kleinen Widerspruch, so eine ganz kleine Stelle in Ihrem Buch zu formulieren, aber das ist wirklich sehr klein und Sie werden es gleich wieder auch widerlegen, leider. Und zwar auch das Verständnis der Scharia, sagen den realen Islam.
Real gelebten Islam.
Den gelebten Islam, den ich lebe, ist ja eigentlich genau das. Also es geht nicht um das kasuistische, legalistische, sondern Scharia will nichts anderes. Oder was bedeutet Scharia? Es gibt ja kein Scharia als Buch. Ich habe noch nie Scharia gesehen. Mhm. Scharia ist kein kodifiziertes Gesetzbuch. Mhm. Wir reden nicht von Gesetzen in der Islam, sondern von Normen, die wofür da sind, weil Scharia eigentlich die Sicht Gottes darstellt, die Perspektive Gottes, das Urteil Gottes über das Handeln und Verhalten der Menschen. Mhm. Mein Verständnis als ein gläubiger Muslim ist nicht die Scharia, weil ich niemals das absolute Urteil Gottes erreiche, sondern mein Verständnis ist ein Verständnis dessen, was von Gott sozusagen gesagt wurde. Gut. Der Weg dahin ist eigentlich Ethik. Und das ist das, was eigentlich Goethe unglaublich schätzt. Er schätzt nicht nur sozusagen das Spirituelle, das Geistige, Vergeistigte, die Präsenz Gottes in der Welt, sondern auch gute Werke.
Das ist schon übrigens in den Koran-Exzerpten von 1772 auch durchaus. Ne? Also ich habe das so genannt, Islam ist Gottvertrauen und gute Werke. Er zitiert solche Stellen aus dem Koran, ne? Also wo eben das aus dem Vertrauen oder der Verantwortung vor Gott eben auch das Ethische folgt. Ne? Und zwar ganz konsequent folgt. Ne? Aber lassen Sie mich noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der für mich als christlicher Theologe natürlich eine besondere Herausforderung ist. Ich sagte ja, die drei Islams, die ich bei Goethe herausgearbeitet habe, war der Religionswissenschaft, der Religionsvergleichende, darüber haben wir gesprochen. Das zweite ist das partiell Identifikatorische. Was ist damit gemeint? Und da bringe ich Ihnen ein Gedicht, das auch aus dem Umkreis des Divan stammt. Also der strikte Monotheismus. Goethe hatte, was die christliche Tradition angeht, zwei allergrößte Vorbehalte, die er auch artikuliert. Das eine ist, dass die Christologie eine Verletzung des Monotheismus ist und damit also natürlich die Trinitätslehre, ja, also schlichterdings für ihn nicht vereinbar ist mit dem Monotheismus. Und das andere ist die Kreuzestheologie, die er nicht nachvollziehen konnte. Also einen gekreuzigten Gott, das war für ihn ein Gräuel und das drückt er auch in verschiedenen Äußerungen aus. Und das hält sich konstant durch. Und eines eben, was in diesem Divan-Kontext entstanden ist, zwei, drei Strophen daraus, meine Damen und Herren. Abraham, den Herrn der Sterne, hat er sich zum Ahn erlesen, Gott. Moses ist in wüster Ferne durch den einen Gott groß gewesen. David, auch durch viel Gebrechen, ja Verbrechen durchgewandelt, wusste doch sich loszusprechen, einem hab ich recht gehandelt, diesem einen Gott. So. Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen, wer ihn selbst zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen, nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Also Sie sehen ein ganz striktes Bekenntnis zum Monotheismus in islamischem Verständnis, jüdisch-islamischem Verständnis, würden wir sagen. Also daher zitiert er ja die großen Prophetenfiguren, also Moses natürlich und David. Das stehen für die jüdische Tradition, Mohammed für die islamische Tradition, eben dieser, wenn man so will, strikte Monotheismus. Und in dieser Reihe sieht er auch Jesus. Wir würden heute sagen, ja, da nimmt er den ursprünglichen Jesus der synoptischen Evangelien selbstverständlich ganz ernst, ja, der nur den einen Vater kannte und sich nicht selber sozusagen da als vergöttlichte Figur sah. Ja, etc. Also da hat Goethe auch durchaus vor, und das war für seine Zeit anstößig. Sie können sich ja vorstellen, diese Verse sind nicht im Divan, sie sind im Umkreis des Divan entstanden. Und auch seine Kreuzeskritik, die in anderen Gedichten auftaucht, das hat er nicht gewagt zu veröffentlichen. Er wusste ganz genau, da fallen natürlich die orthodoxen, lutherischen Theologen natürlich über ihn her. Nicht? Das ist klar. Aber das meine ich mit dem partiell Identifikatorischen. Also er sah im Islam, sozusagen in der islamischen Welt, nicht nur poetische Anstöße, sondern er nahm auch Stellung, also sozusagen zu inhaltlichen Fragen des Glaubens. Ne? Also da sehe ich sozusagen die stärkste Affinität, die sich auch durchhält. Ne? Die Präsenz Gottes in allen Dingen, das ist nicht Pantheismus. Und vor allen Dingen, das ist nicht Säkularismus, sondern die Präsenz Gottes in allen Dingen, das sah er, und eben bis hin zu der Lehre von dem reinen Monotheismus.
Ja, ja, in der Tat. Was würden Sie sagen? Also gerade dies, was Sie gerade darstellen, ein differenziertes Bild von Goethe in Bezug auf den Islam. Und dennoch wird Goethe von allen Seiten in gewisser Weise vereinnahmt. Nicht zuletzt auch von der Seite der Muslime zum Teil, und es ist vielleicht nur eine Gruppe oder einige Gruppierungen, die den Anspruch erheben, ja, den Anspruch melden, Goethe ist selbst Muslim geworden.
Ja.
Oder wäre das ein Muslim?
Ja.
Wären die andere Fraktion, die eigentlich auch sehr ähnlich ist zu dieser Fraktion, diese Seite von Goethe vollkommen verblendet?
Ja, richtig.
Und wie würden Sie gegen diese beiden Extrempositionen argumentieren?
Ja, da haben Sie völlig recht. Also Goethe ist sozusagen unter Feuer von beiden Seiten oder wird entweder abgelehnt oder vereinnahmt, also von rechts und von links. Von rechts, ich sagte ja, bis in die 80er Jahre ist das Divanwerk von Goethe so gut wie in der Goethe-Forschung vernachlässigt worden. Es gab sogar, das wird immer so als Anekdote berichtet, noch vor dem Ersten Weltkrieg, also nach fast 100 Jahren, noch unaufgeschnittene Exemplare des Divan. Hätte gerne eines gehabt, nicht? Also mit anderen Worten, es wurde völlig verdrängt und vernachlässigt. Im Spätwerk Goethes hat man zwei Hauptwerke ernst genommen, nämlich Wilhelm Meisters Wanderjahre und natürlich Faust II. Das waren die großen Alterswerke. Die waren, sagen wir, irgendwie ist das eine Spielerei des alten Goethe, ne? Muss man nicht so ernst nehmen. Er war ja auch schrecklich verliebt da in die Marianne von Willemer und hat da Liebesgedichte geschrieben. Ne? Schrecklich, schrecklich, der alte Goethe wird also noch einmal sozusagen zum Jüngling, verliebt sich noch einmal. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass im Divan zwei Bücher der Liebe gewidmet sind. Also das Buch der Liebe und das Buch Suleika. Und hinter dem Buch Suleika, wissen wir ja, steht die Erfahrung mit Marianne von Willemer. Ja, dachte man, ja gut, also der alte Goethe ist halt dann nochmal, hat sich nochmal verliebt. Hat man also nicht ernst genommen. Ja. Und dann lieber sich auf Faust II und wie gesagt, die Willemer Marianne ja konzentriert. Das ist eben seit den 80er Jahren anders. Hinzu kam natürlich, dass also der Divan auch deshalb unbequem war, weil er zum Beispiel von Seiten der Kirchen überhaupt nicht rezipiert wurde, Theologie, aus den also von mir geschilderten Gründen. Also da hat man einen Bogen darum gemacht und hat weder werkgeschichtlich noch kulturgeschichtlich, also Goethes Dialog, ja, mit Hafiz also wirklich ernst genommen. Und umgekehrt habe ich dann vor allen Dingen im Internet ja einige doch sehr drastische Äußerungen von Vereinnahmung Goethes gesehen, ne? So nach dem Motto, Goethe ist unser. Nun hat er ja diesen Vierzeiler geschrieben, den Sie auch kennen, wo er das Religions im Divan, wo er das Religionsgezänk parodiert. Also, dass jede Religion so eben ihre eigene Wahrheit verabsolutiert. Dieser Vierzeiler heißt närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, närrisch. Wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Nun habe ich das oft taktisch zitiert in meinen Vorträgen, lieber Herr Karimi, nicht wahr? Weil ich meine Zuhörer aufmerksam machen wollte, wie im Islam leben und sterben wir alle, also ich nicht. Ne? Im Islam sterbe ich nicht. Und darauf aufmerksam zu machen, was Goethe unter Islam versteht und dass das eben nicht für ein traditionelles Islamverständnis zu vereinnahmen ist, wie das in fundamentalen oder islamistischen Gruppen geschieht. Die sagen, Goethe ist unser. Ne? Also was brauchen wir noch Beweise? Goethe nennt sich selber ein Muslim und das zeigt ja nur den Triumph des Islam. Ja? Also über die westliche Welt hat ja schon Goethe formuliert. Davon kann natürlich keine Rede sein. Das ist eben diese dritte Dimension des Islam, die ich bei Goethe herausgabe, nämlich die spirituelle. Eben, wenn Islam Gott ergeben heißt, also Gott Ergebenheit, wir würden heute, weil das Wort Ergebenheit etwas so unterwürfig klingt, das ist keine gute Übersetzung, obwohl auch Lessing sie schon genutzt hat, Islam bitte übersetzt er als Ergebenheit in Gott. Nein, wir würden Gottvertrauen sagen, ja, ein Gottvertrauen in Leben und Sterben, ja, so. Was, das Wort Islam ja von der steht ja Salam drin, ne, also in dem Wort. Also Frieden mit Gott hat mir da mal ein muslimischer Kollege übersetzt, Frieden mit Gott im Leben und Sterben, meint das eine. Und da, Goethe benutzt das Wort Ergebenheit, aber im Sinne dieser tiefen, im Grunde Vertrauen in Gottes, gerade in Krisenzeiten und so weiter. Das ist Goethes Verständnis, also von des spirituellen Islam. Und das muss geschützt werden vor, wenn Sie wollen, fundamentalistischen Vereinnahmungen, ganz klar. Nicht? Und gleichzeitig geschützt werden davor, dass man immer noch sagt, ja, also der Islam ist doch eigentlich eine heidnische oder eine götzendienerische Religion. Goethe hat von Anfang an Schluss gemacht mit dieser Unterscheidung, die er natürlich im Luthertum natürlich kannte, unterscheiden zwischen Gott und Götze, ne? Gott und Allah. Allah ist der Götze der Muslime. Das hat er natürlich x-mal gehört und auch in den entsprechenden Schriften gelesen. Da macht er von vornherein Schluss. Das ist der eine Gott, den alle verehren und der in der Welt präsent ist und dem man sozusagen sein Leben anvertrauen kann.
Ich erkenne es zugleich auch aus meiner Binnenperspektive des Islams, dass dieser Gedanke, den Goethe mit formuliert hat, Islam sei Gott ergeben zu sein, mit Gott Frieden zu finden oder in Gottes Hingabe zu leben, etwas zutiefst Koranisches. Denn im Koran gibt es mindestens eine besondere Stelle, wo es explizit darauf hingewiesen wird, wie Sie wissen, dass der Anspruch des Islams eigentlich nicht darin besteht, nun neben dem Judentum, was schon bestehend ist, und dem Christentum noch einen neuen Verein zu gründen. Denn es gibt ja genug Streitigkeiten zwischen denen, sondern hin zum Glauben Abraham. Im Grunde genommen Islam nicht als etwas Neues, als etwas Eigenes, was sozusagen sich noch dagegen positioniert, sondern als ein Frieden beider. Sozusagen als ein Momentum, in dem Christen und Christinnen und Juden das Gemeinsame erkennen. Als eine Brücke zwischen dem, was wir als monotheistische, abrahamitische Religionen verstehen. So verstehe ich zum Beispiel meine eigene Religiosität, wenn ich jetzt etwas bekenntnisorientiert sagen darf. Muslim sein bedeutet nicht jetzt einfach mich gegen sie zu stellen, sagen, ich habe irgendwie eine eigene, bessere oder wie auch immer Religiosität, sondern mein Prophet, meine Tradition lehrt mich, alles daran zu setzen, dass sie ihr Frieden finden können. Und wenn ich auch Ihr Brücke sein darf, wenn Sie sozusagen mich als eine Art Spiegel sehen können, und Goethe sieht das, für Goethe ist Mohammed meines Erachtens auch nicht nur der andere, sondern das Spiegelbild seiner eigenen Idee, wie auch der Koran, wie auch Hafiz. Also es hat so eine Spiegelfunktion, bei ihm etwas Eigenes immer wieder erkennen zu können und das Eigene vertiefen zu können. Und wenn der Islam so eine Funktion überhaupt führen kann, als eine Plattform für Selbsterkenntnis, um zu ergründen, dass das Ganze in Gott ruht, dann hat
sehr schön ausgedrückt,
erstens, dann habe ich meine eigene islamische Pflicht erfüllt, eben Frieden stiften dürfen. Denn was ist sonst der Islam, wenn nicht dies?
Also den Frieden mit Gott zu finden in Leben und Sterben, schließt ja sozusagen Hadern mit Gott, Kämpfen mit Gott überhaupt nicht aus. Ne? Also denn die Zweifel an Gott und so weiter. Wir ruhen sozusagen in Gott. Aber gleichzeitig ist diese Ruhe natürlich auch oft natürlich gestört durch viele Widrigkeiten, die das Leben uns nur einmal bieten. Aber Sie machen auf einen ganz wichtigen Aspekt aufmerksam, der mir auch völlig neu aufging. Ich zitierte ja schon das Eingangsgedicht des Westersischen Divan, Hegire, das ist eine Anspielung ja auf die Hedschra des Propheten, von Mekka nach Medina, im Grunde ein archetypisches Muster, Aufbruch, ja, also zu etwas Neuem. Und da heißt es ja, Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, flüchte du im Reinen aus dem Patriarchenluft zu kosten. Merkwürdiges Wort, ne? Patriarchenluft. Und wir wissen ja nun, wer die Patriarchen waren, das war vor allen Dingen natürlich die Figur Abrahams. Und ich habe das dann mal so ausgedrückt, als ich dann Goethe besser verstanden habe, er meint mit Patriarchenluft Frischluft. Ja, ganz merkwürdiger Gedanke, denn ich denke mal, das sind ja uralte Figuren, die er da aufruft. Das meint er mit Frischluft. Was verkörpern die Patriarchen? Das geht in der dritten Strophe von Hegire hervor. Also, dort im Reinen und im Rechten will ich menschlichen Geschlechten in des Ursprungs Tiefe dringen. Darum geht's. Ursprungstiefe. Die Patriarchen stehen für die Ursprungstiefe, wo sie noch von Gott empfingen, himmelsleer in Erde sprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen. Wo sie Väter hoch verehrten, jeden fremden Dienst verwehrten, will mich freuen der Jugendschranke, Glaube weit, eng der Gedanke, wo das Wort so wichtig dort war, weil es ein gesprochen Wort war. Ja, so. Und wenn man das dann vergleicht, er hat in Dichtung und Wahrheit, kurz vor der Begegnung mit dem Divan des Hafiz, hat er über seine eigene Jugendzeit geschrieben, wie er die Patriarchengeschichten kennengelernt hat. Und er referiert im ersten Buch von Dichtung und Wahrheit, Herr Karimi, das 1811 noch erschienen ist, referiert er all die Patriarchenerzählungen von Abraham, von Isaak, von Ismael, von Hagar. All das, was ja nun für die islamische Tradition so eine gewaltige Rolle spielt. Also mit anderen Worten, er projiziert dieses Patriarchenbild, Ursprungstiefe, gegen einen so verspäteten, verkopften, institutionalisierten Westen, wo man sich streitet in den Theologien, ja, wo man Rechtsfragen traktiert bis zum geht nicht mehr, ist das Entscheidende aus den Augen verliert, nämlich im Grunde dieses Ruhen in der Tat in Gott, ja, wo es nicht darum geht, das zu zerpflücken, das zu intellektuell zu verkopfen, ja, wie das so Theologenart ist, ja, und wie das dann ja auch jahrhundertelang immer komplexer wurde, ja, immer der große Streit um jeden Koranvers und jeden Bibelvers, und da projiziert er das, und das sieht er natürlich im Islam. Der Islam ist ein Rückruf, ja, da glaube ich, das ist unser beider Interesse, unsere beider Arbeit auch, Rückruf zu dieser Urfigur Abrahams, die ja noch vor allen Religionen war, die vor Judentum und vor Christentum war. Und ich bin ja der Meinung, dass einer der, wenn man so will, genialen Schachzüge, ist natürlich so funktional, aber Züge der prophetischen Verkündigung ist, dass er auf diesen Abraham zurückgreift, der weder Jude noch Christ war, sondern ein gottvertrauender Mensch. Ne? Hanif heißt es ja im Koran. Das ist ein genialer Gedanke, wenn ich mich jetzt so ausdrücken will. Man könnte glauben, es wäre wahr. Nachdem also Judentum und Christentum sozusagen vollendete Religionen waren, sagt er, nein, ich greife jetzt zurück auf Abraham und bringe dessen Gläubigkeit sozusagen neu zum Leuchten. Das war sein Hebel, um dann zu sagen, und der Islam bringt dann natürlich sozusagen dieses abrahamische Erbe unter Absetzung vom gewachsenen Judentum und Christentum neu zum Leuchten. Das hat mir immer sehr imponiert. Deshalb habe ich über die Abraham-Figur in Judentum, Christentum, Islam mehr gearbeitet als über andere Figuren. Nicht?
Ja. In der Tat, also Abraham als eine Figur des Friedens.
Ja, des Friedens und noch eines ganz anderen Gottvertrauens.
Und Bindung,
ja. Ja, ne? Also das ist, deshalb spielt ja die Abraham, die Ibrahim-Figur im Koran eine solche überragende Rolle. Abraham war weder Jude noch Christ, heißt es. Ja. Nicht, weil in Sure 5 war weder Sure noch Christ, Jude noch Christ, sondern ein gottvertrauender Mensch. Und das will auch der Islam wieder zurückbringen. Ja, es geht nicht, ich bin Jude, Muslim, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, nach x Bedingungen und Abhandlungen, sondern das ist das Entscheidende. Ja. Lehrt es dieses Ruhen in Gott im Grunde als radikales, geprüftes Gottvertrauen. So würde ich das übersetzen.
Ja. Eben das erkennen wir auch in der Gegenwart im Grunde genommen. Immer dann, wenn Menschen ein Etikett vor sich tragen, namens religiöse Zugehörigkeit, konfessionelle Engführung, entstehen Probleme. Also nicht das steht vor mir, sondern das muss hinter mir stehen, das muss internalisiert sein und nicht vielmehr auftreten als.
Ja.
Also das ist natürlich der Königsweg. Weil die Zeit etwas fortgeschritten ist, eine letzte Frage an Sie. Warum, denken Sie, ist das wichtig, gerade für die heutige Zeit, die von Krisen, von Extremisten, von Fundamentalismen, von Rechtspopulisten so beherrscht ist und bedroht ist, Goethe zu lesen?
Ach, ich wünschte, ich könnte Ihnen antworten, lieber Herr Karimi, Goethe ist ja immer noch eine große kulturelle Leitfigur. Ha, ha, ha. Ne? Also in Deutschland. Das kann ich, glaube ich, so nicht mehr sagen. Obwohl die ganze deutsche Kulturpolitik ja nach wie vor im Zeichen Goethe steht, glücklicherweise. Also Goethe-Institute und so weiter, Goethe-Gesellschaften und so weiter. Da wird ja auch viel getan, keine Frage. Goethe bleibt ja eine kulturelle Referenzfigur für Deutschland. Also für den ganzen deutschen Sprachraum. Und das Buch ist natürlich mit der heimlichen Erwartung oder Hoffnung geschrieben. Ich drück's ja auch im Epilog aus. Dass uns gewissermaßen der Abstand zwischen unserem Wissen über die islamische Welt, Koran, Prophetenbiografie, dann die Sunna und die ganze weitere Entwicklung, Philosophie, wo Sie sich glänzend auskennen, islamische Philosophie, dass uns die Diskrepanz zwischen dem, was schon Goethe wusste, und gestaltet hat an Dialog. Und unserem oft sehr reduzierten Islambild Anstoß gibt, wirklich nicht mal sich nicht von diesen schrecklichen Vereinfachern verführen zu lassen, sich ein komplexeres Bild von der islamischen Kultur und islamischen Welt sozusagen anzueignen. Ich glaube, da müssen wir alle, so wie ich auch, ich musste in den 80er Jahren dann eben wirklich meine Schulaufgaben machen und hatte dann eben, wie gesagt, den Ehrgeiz, auch mich im Koran so gut auszukennen, wie ich glaube, im Neuen Testament mich auskenne. Also das ist eine Aufforderung. Ich hoffte, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was Goethe schon wusste und wir uns 200 Jahre später ein Ansporn ist, ja, sich sozusagen auch sich nicht reduzieren zu lassen auf politische Parolen, ja, und jeder Terroranschlag wieder zum Alibi wird, zu sagen, wir kennen ja diese Religion, vergiss es, ja, wir wissen ja, was das für eine schreckliche Religion ist, etc. Ich hoffte, dass dieses Buch dazu beiträgt, diesen interkulturellen Diskurs sozusagen auf ein gewisses Niveau zu heben, auf dem Goethe schon, Lessing schon gestanden hat, Herder schon gestanden hat und so weiter. Also ich hoffte, dass das doch noch eine gewisse, ja, Ansporn ist, ja, sozusagen Kulturarchäologie im besten Sinne des Wortes. Ich grabe den Goethe wieder aus, ja, um zu sagen, machen wir auch da also unsere Schulaufgaben.
Na, sehen Sie, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.